Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich gehe mit euch regelmäßig auf die Suche nach historischen Frauen und Queers, die viel bekannter sein sollten. Wenn es ums Thema Mode geht, dann fällt schnell der Name Coco Chanel. Aber heute geht es in meiner Episode um eine Frau, die schon vor Coco Chanel die Mode für Frauen revolutionierte. Und zwar in einem Wien, das noch tief in den Konventionen des 19. Jahrhunderts verhaftet war. Emilie Flöge heißt die Dame, um die es heute geht. Sie war eine kreative Modeschöpferin und eine entschlossene und erfolgreiche Unternehmerin. Sie befreite mit ihren Kreationen Frauen von einengenden Kleidungsstücken und ermöglichte ihnen so eine neue Form der Freiheit. Wenn euch meine Arbeit gefällt und ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das mit einer Spende via PayPal oder einem Abo auf Steady tun. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit genug der Vorrede, lasst uns loslegen. Emilie Luise Flöge wird am 30. August 1874 in Wien-Mariahilf geboren. Sie ist das vierte Kind des Drechslermeisters und Meerschaumpfeifenfabrikanten Hermann Flöge und seiner Frau Barbara. Die Familie gehört zur protestantischen Minderheit in der insgesamt recht katholisch geprägten Stadt. Die Flöges leben in soliden, aber nicht in luxuriösen Verhältnissen. Also der Vater hat sich mit der Herstellung seiner Pfeifen Ansehen und auch einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Emilie Flöge hat einen Bruder, Hermann, und zwei Schwestern, Pauline und Helene. Sie alle wachsen in einem Haushalt auf, in dem der Vater recht häufig abwesend ist, weil er eben so viel arbeitet. Mutter Barbara ist die Lebenslustige, die diesen Haushalt zusammenhält. Emilie entwickelt früh eine Affinität für Stoffe, für Formen und für Mode. Es gibt da eine Anekdote aus ihrer Kindheit. Die neunjährige Emilie soll nämlich verkündet haben, dass sie sich jetzt selbst ein Kleidungsstück nähen würde. Angeblich musste Emilie oft die Kleider ihrer älteren Schwestern auftragen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, weil mir das ein bisschen widersprüchlich zu dem Wohlstand der Familie scheint. Jedenfalls soll die Mutter ihrer Tochter Stofffetzen gebracht haben und Emilie nähte sich daraus dann selbst ein Kleidungsstück. Ich stelle mir das ein bisschen wie die Kunst des Quiltnähens vor. Sagen wir es so, wenn dieses Kleidungsstück existiert hat, dann war es bestimmt ein Unikat. Und ich sage wenn, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Zweifel daran habe, ob diese Anekdote so stimmt. Denn ich werde immer genau dann misstrauisch, wenn es so Anekdoten aus der Kindheit gibt, die später irgendwie sehr, sehr gut zum späteren Leben passen. Also in dem Fall zu ihrer späteren Karriere als Modeschöpferin. Das kann natürlich durchaus passiert sein, aber ich werde eben immer misstrauisch, wenn es nicht besonders gut belegt ist. Unabhängig davon kann man aber, glaube ich, annehmen, dass Kleidung und Stofflichkeit im Hause Flöge eine große Rolle gespielt haben. Denn man muss ja bedenken, als Familie mit einem gewissen Wohlstand und eben auch Ansehen war es in der Wiener Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wichtig, repräsentabel zu sein. Das ist es ja heute auch noch in der höheren Gesellschaft, guckt jeder drauf, was man anzieht und eigentlich nicht nur da. Und da im Flöge-Haushalt nicht nur die Mutter, sondern auch drei Mädchen repräsentabel eingekleidet werden mussten, kann man schon davon ausgehen, dass Emilie Flöge auch früh mit verschiedenen Stoffen und mit Modetrends in Berührung kam und also mit einem gewissen Verständnis aufwuchs, dass Kleider Status ausdrücken können oder wie man so schön sagt, Kleider machen Leute. Für Emilie Flöge ist der Weg wie für viele junge Frauen und bürgerliche Töchter ihrer Zeit vorgezeichnet. Sie soll eine angemessene Mädchenbildung durchlaufen, also überwiegend Sprache, Literatur und Musik lernen, all diese Dinge, mit denen man später gut Konversation machen kann. Und sie soll sich auch in diesem Spektrum beschäftigen, bis eine passende Heirat ansteht. Viele reiche Familien schicken ihre Töchter damals auf sogenannte höhere Töchterschulen. Dafür reicht das Geld bei den Flöges dann aber offenbar doch nicht ganz. Und man muss auch dazu sagen, selbst wenn sie die höhere Töchterschule besucht hätte, hätte sie keine Matura machen können. Also die Matura, das ist also der höhere Schulabschluss, wie er in Österreich genannt wird. Und der ist den meisten Mädchen in Österreich zu dieser Zeit sowieso noch verschlossen. Die Flögelschwestern machen deshalb jeweils eine Ausbildung zur Kleidermacherin. Und als es dann bei der 14-jährigen Emilie soweit ist, haben ihre älteren Schwestern Pauline und Helene diese Ausbildung schon hinter sich. Pauline lehrt sogar schon selbst den Beruf der Kleidermacherin. Emilie hätte es sich also leicht machen können und bei ihrer Schwester in die Lehre gehen können. Aber sie hat da offenbar einen gewissen Stolz, vielleicht auch einen Dickkopf. Sie will keinen verwandtschaftlichen Gefallen oder familiären Gefallen. Sie will sich außerhalb der Familie beweisen. Und deshalb geht sie in einen Lehrbetrieb. Das ist eine Entscheidung, die Emilie Flöge bereuen wird, denn sie wird in diesem Lehrbetrieb ziemlich schlecht behandelt und lernt auch nicht besonders viel. Sie hält trotzdem durch, also da war offenbar jede Menge Stolz am Werk, sie wollte es also unbedingt selbst schaffen. Und nach ihrer Lehre entscheidet sich Emilie Flöge dann aber doch, in der Werkstatt ihrer Schwestern zu arbeiten. Mittlerweile arbeiten eben Pauline und Helene zusammen und nun kommt auch Emilie Flöge dazu und damit sind die Flögeschwestern, das muss man aber auch sagen, durchaus privilegiert, denn natürlich kann nicht jedes junge Mädchen dieser Zeit eine eigene Werkstatt aufmachen. Das ist möglich dank des Einkommens, das der Vater hat. Der ermöglicht ihnen den Betrieb einer eigenen Nähstube und sie müssen eben nicht auf die Suche nach einer Anstellung gehen. Das gibt ihnen Unabhängigkeit und das reduziert natürlich auch den Druck, sich zu verheiraten. Die Liebe macht aber natürlich allein deshalb keinen großen Bogen um die Flögeschwestern und die 20-jährige Helene Flöge verliebt sich dann in den Maler Ernst Klimt. Der betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Gustav Klimt und mit einem Freund namens Franz Matsch eine Werkstatt für Historien- und Dekorationsmalereien. Die sind damit auch relativ erfolgreich im Wien ihrer Zeit und haben da einige Spuren in Wien hinterlassen, weil sie da tatsächlich mehrere größere Aufträge auch angenommen haben. Vater Flöge ist mit dieser Wahl aber trotzdem nicht wirklich glücklich. Wie jeder Vater in der damaligen Zeit wünscht er sich einen Schwiegersohn mit einem sicheren Job und diese Malerei kann in seinen Augen eben schnell als brotlose Kunst enden. Und Vater Flöge möchte lieber einen Schwiegersohn, der seine Tochter auch wirklich garantiert versorgen kann und natürlich auch die Kinder versorgen kann, wenn die beiden an eine Familie gründen. Aber Helene Flöge hat ihre Wahl eben getroffen und so kommt nicht nur Ernst Klimt zu Besuch bei Familie Flöge, sondern auch sein Bruder Gustav Klimt macht der Familie die Aufwartung. Gustav Klimt ist damals 29 Jahre alt und trifft, also während er sich der Familie, der künftigen Schwiegerfamilie seines Bruders vorstellt, auch die damals 17-jährige Emilie Flöge. Und das ist eine Begegnung, die die Biografien der beiden in den nächsten Jahrzehnten stark beeinflusst. Der damals 29-jährige Gustav Klimt bittet also die damals 17-jährige Emilie Flöge, sie malen zu dürfen. Und dieses erste Pastell, das er damals von ihr anfertigt, zeigt sie als ja unschuldiges junges Mädchen im körperbetonten weißen Kleid. Ihre Haare sind hübsch frisiert und sind sogar mit einer Tiara geschmückt. Also sie sieht ganz aus wie ein Mädchen aus gutem Hause zu dieser Zeit aussehen sollte. Und auf der anderen Seite ist da Gustav Klimt, der sich einen Ruf erarbeiten wird, kaum eine Liebschaft zu scheuen und sich in seinem Atelier mit zahlreichen schönen jungen Damen zu umgeben. Emilie Flöge wird oft als Muse von Gustav Klimt bezeichnet. Was ich von der Begrifflichkeit der Muse halte, das wisst ihr ja, wenn ihr den Podcast hört. Sie wird auch oft als Gefährtin von Gustav Klimt bezeichnet, manchmal als Lebensgefährtin oder als Liebhaberin. Aber dass die beiden je eine romantische Beziehung hatten, ist nicht eindeutig belegt. Es haben sich zwar zahlreiche Postkarten von Klimt erhalten, aber die zeugen meines Wissens nach eher weniger von Romantik als von einer sehr engen Freundschaft und von gegenseitigem Respekt und auch ja von gemeinsamen Interessen, hauptsächlich dem Kunstverständnis. Die Antworten von Emilie Flöge sind leider nicht erhalten, deshalb müssen wir uns an dem orientieren, was Klimt geschrieben hat. Und das sind eigentlich keine Texte, die romantisch klingen. In jedem Fall ist die ganze Familie Flöge aber bald eng mit den Klimts verbunden. Denn Ernst Klimt und Helene Flöge heiraten 1891 und Helene bekommt kurz darauf die gemeinsame Tochter, die das Paar dann ebenfalls auf den Namen Helene tauft. Aber dann wird Ernst Klimt im Winter 1892 krank. Wahrscheinlich hat er eine Grippe und daraus entwickelt sich dann eine Herzbeutelentzündung und Ernst Klimt stirbt am 9. Dezember 1892 völlig überraschend mit nur 27 Jahren. Da ist seine Tochter noch kein Jahr alt. Helene Klimt ist vollkommen geschockt und versinkt in ihrer Trauer und ihre Schwestern Emilie und Pauline versuchen sie zu unterstützen, so gut es geht. Sie übernehmen den Haushalt, sie kümmern sich um die kleine Helene und Gustav Klimt muss in dieser Zeit nicht nur den Verlust seines jüngeren Bruders verkraften, sondern auch den seines Vaters, der im Sommer zuvor gestorben ist. Und dann zerbricht auch noch die Künstlerkompanie, die er gemeinsam mit seinem Freund und mit Ernst Klimt geführt hat. Gustav Klimt vollendet jetzt noch die Aufträge, die sein Bruder noch angenommen hatte, aber danach ist mit der Künstlerkompanie Schluss und Klimt beginnt sich neu zu erfinden und muss neue Wege finden, um als Künstler seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er übernimmt jetzt auch die Patenschaft für seine Nichte Helene. Er wird sich also zeitlebens um sie und um die Witwe seines Bruders kümmern und die beiden unterstützen. Und auch deshalb entsteht zwischen ihm und den Flöges ein so enges Band. Die Flöges urlauben jahrelang gemeinsam mit Gustav Klimt am Attersee. Und auch sonst sieht man sich eben sehr oft und verbringt sehr viel Zeit zusammen. Nach dem Ende der Kompanie widmet sich Gustav Klimt also neuen künstlerischen Wegen und damit geht er natürlich ein Risiko ein. Er weiß ja nicht, ob seine neue Kunst, sein neuer Stil angenommen wird. Und auch Emilie Flöge wird in diesen Jahren risikobereiter. Sie beginnt nämlich ihr traditionelles Handwerk als Kleidermacherin kreativer auszulegen und traut sich, selbst Mode zu entwerfen. Sie ist interessiert an Kunst und an Neuerungen, an progressiven Ideen und da scheinen sie und Klimt sich in ihren Interessen eben sehr nahe zu stehen. Beide sind in diesem, lassen sich glaube ich inspirieren von den Vorkommnissen oder von den Entwicklungen im Wien dieser Zeit. Beide bewegen sich in den Kreisen der 1897 gegründeten Wiener Sezession. Und nachdem 1903 die Wiener Werkstätte gegründet wird, werden beide auch dort Mitglieder. Das ist eine Zeit, in der Kunst wahnsinnig viele Umwälzungen stattfinden. Die künstlerischen Ideen dieser Bewegung, das Zusammenspiel von Handwerk, Kunst und Design, die prägen Emilie Flöges Arbeit von jetzt an. Und sie beginnt also, Kleidungsstücke zu entwerfen, die eben nicht nur schön, sondern auch Ausdruck einer neuen weiblichen Freiheit sind. Also sie denkt eben auch viel darüber nach, wie Kunst auch praktisch und praktikabel für Frauen sein kann. Diese Entwürfe finden sich dann im Laden der Schwestern Flöge. So nennt sich ihr Salon. Den eröffnen die drei Flöge-Schwestern gemeinsam im Jahr 1905. Und dort bieten sie also ganz selbstbewusst ihre überwiegend von Emilie Flöge entworfene Mode an. Emilie Flöge experimentiert mit dem Schnitt der Kleider und beeinflusst von den Ideen der Sezession und der Wiener Werkstätte entwickelt sie das Reformkleid. Und dieses Kleid verzichtet darauf, Frauen in ein Korsett zu drängen. Das ist ja damals noch die große Mode. Zur Jahrhundertwende beginnt man aber ganz langsam zu hinterfragen, ob das Korsett wirklich das beste Kleidungsstück für Frauen ist. Heute wissen wir ja sogar, dass es gesundheitsschädigend sein kann, denn dieses Korsett schnürt Frauen ein, es macht es schwer zu atmen und es kann eben Es schnürt nicht nur die Taille unnatürlich zusammen, sondern kann auch die Organe regelrecht zusammenquetschen. Bewegungsfreiheit ist in einem Korsett einfach sehr eingeschränkt. Und wenn man sich das mal überlegt, dass man sich in solche Kleidungsstücke zwängt, dann ist man natürlich auch eingeschränkt darin, wie man sich innerhalb der Gesellschaft bewegen kann, was man als Frau tun kann und was man nicht tun kann, weil man sprichwörtlich von dem Kleidungsstück eben auch ja zurückgehalten wird sozusagen. Genau deshalb ist Emilie Flöges Neuerung so revolutionär. Denn sie entwirft jetzt ein Kleid, das als Maxi-Kleid locker und luftig den Körper umspielt. Und das war ein völlig neues Körpergefühl für Frauen. Sie experimentiert mit Mustern und mit geometrischen Formen. Und bei späteren Entwürfen sieht man auch, dass sie den Blick nicht auf die Taille lenkt, sondern zum Beispiel Rüschen an den Ärmeln anbringt. Auch Gustav Klimt, der in seiner Kunst ja auch mit Mustern und Farben spielt, entwirft Kleider, die dann von Emilie Flöge in Stoff umgesetzt werden. Und auch andere Künstler der Sezession designen die Muster oder die Optik von Kleidern und Emilie Flöge lässt diese dann Realität werden. Dass die Modeschöpferin Emilie Flöge ihre eigenen Kreationen trägt, das ist natürlich keine Überraschung, aber auch Gustav Klimt trägt Reformkleider. Es gibt tolle Fotos, auf denen die beiden in Reformkleidung zu sehen sind. Der Modesalon der Schwestern Flöge wird damit natürlich auch zum Stadtgespräch. Und die Schwestern haben sich mittlerweile einen solchen Ruf erarbeitet, dass sie eben längst kein kleines Atelier mehr führen, sondern einen Salon, ein ambitioniertes Modehaus in der Maria-Hilf-Straße in Wien. Dieses Modehaus vereint Showroom und Atelier und im anderen Teil der Etage lebt die Familie Flöge. Den Salon haben die zeitgenössischen Künstler Josef Hoffmann und Koloman Moser gestaltet und ausgestattet. Das heißt, der bekommt auch Mode im Stil dieser Wiener Werkstätte, funktional, aber sehr stylisch. An den Wänden hängen Schaukästen, in denen die Textilsammlung von Emilie Flöge ausgestellt wird. Sie sammelt also Textilien, die von Trachten stammen oder eben folkloristische Muster, Ornamentales. Sie sammelt das und nutzt all das als ihre Inspiration. Und das wird eben in Glaskästen auch ausgestellt. Im Salon verkaufen die Flöge-Schwestern auch Schmuck der Wiener Werkstätte. Emilie Flöge modelt selbst für den Schmuck und bekommt auch einige Schmuckstücke von Gustav Klimt geschenkt. Durch die Ausstattung des Modehauses selber und natürlich auch durch die Mode, die dort verkauft wird, wird der Salon Schwestern Flöge zum Anlaufpunkt für wohlhabende Frauen aus der Wiener Gesellschaft. Das sind Ehefrauen von Industriellen und Gutbetuchten. Die Mode, die Emilie Flöge dort anbietet, ist radikal modern. Das sind lange, fließende Gewänder, eben ohne einengendes Korsett, inspiriert von traditioneller Volkskunst, von Festtagskleidung aus Ungarn, der Slowakei und anderen Regionen der österreich-ungarischen Monarchie. Sie arbeitet, wie gesagt, mit geometrischen Mustern, aber auch mit floralen Motiven. Flöge fertigt weiterhin auch konventionellere Mode an, nicht nur die Reformkleider, aber auch hier setzt sie auf fließende Stoffe und Formen. Also sie nutzt den Empire- oder Empire-Stil, bei dem direkt unter dem Busen eine Naht gesetzt wird, um den Rest des Stoffes dann frei fallen zu lassen. Oder sie nutzt zum Beispiel auch A-Linien, die der Körpermitte ebenfalls Freiheit und Bewegungsraum zugestehen. Oft wird ja Coco Chanel als Wegbereiterin für funktionellere Damenmode gefeiert und natürlich hat auch Coco Chanel mit ihrer Arbeit die Mode revolutioniert und wichtige neue Impulse geliefert, aber man darf durchaus anmerken und anerkennen, dass Emilie Flöge in Österreich schon mehrere Jahre vorher funktionelle Damenmode entworfen hat. Als Chanel dann auf den Markt kam, reiste Emilie Flöge in den späteren Jahren ihrer Karriere auch regelmäßig zu Modenschauen und Messen nach London und Paris, um sich eben bei Chanel, bei Dior und Co. über die neuesten Modetrends bei den europäischen Nachbarn zu informieren. Der Salon, den sie in Wien mit ihren Schwestern betreibt, wird in dieser Zeit zum Treffpunkt für die High Society. Er wird zu einem florierenden Unternehmen und auch zu einem Aushängeschild für erfolgreiches weibliches Unternehmerinnentum. Die Beziehung zwischen Emilie Flöge und Gustav Klimt ist ja, wie gesagt, bis heute Gegenstand von Spekulationen. Oft wird auch behauptet, dass Klimts berühmtes Gemälde Der Kuss, den Maler und Emilie Flöge zeigt. Belegt ist es aber bis heute nicht. Sicher ist nur, sie arbeiten immer wieder eng zusammen und verbringen auch privat viel Zeit miteinander. Weder Emilie Flöge noch Gustav Klimt heiraten je. Gustav Klimt soll aber zahlreiche Kinder in unehelichen Verbindungen gezeugt haben. Aber wir wissen einfach nicht, ob die beiden eine Art offene Beziehung führten oder ob sie überhaupt eine Beziehung führten. Aber es ist sehr spannend zu sehen, wie die beiden sich gegenseitig in ihrer Kunst und in ihrer Arbeit stärken. Klimt porträtiert Emilie Flöge nochmal, als sie Ende 20 ist, und da malt er sie in einer ihrer Kreationen, in einem farbenfrohen langen Kleid und in einer sehr selbstbewussten Pose. Sie hat eine Hand auf die Hüfte gestützt, die andere ruht an ihrem Bein, und sie schaut wirklich sehr selbstsicher und selbstbewusst aus diesem Bild die BetrachterInnen an. Und Emilie Flöge empfiehlt zum Beispiel ihren wohlhabenden Kundinnen, sich von Klimt malen zu lassen. In höheren Kreisen lässt man sich ja damals nicht unbedingt nur von FotografInnen ablichten, sondern legt auch viel Wert darauf, von zeitgenössischen KünstlerInnen gemalt zu werden. Auch das ist eine Form von Statussymbol, dass man sich dann in die eigene Wohnung hängen kann. Ein ums andere Mal empfiehlt Emilie Flöge ihren guten Freund, den Maler Gustav Klimt, und sie bringt Klimt also mit wohlhabenden Frauen in Kontakt, die sich dann von ihm porträtieren lassen. Zum Beispiel Adele Bloch-Bauer, die Klimt in seiner goldenen Periode malt. Klimt malt also Flöges Kundinnen, die für ihn in ihren modischen Flöge-Kreationen Modell sitzen. Und so werden Klimts Gemälde dann quasi zum perfekten Werbeposter und Aushängeschild für die Mode aus dem Salon der Schwestern Flöge. Und als Klimts Beliebtheit immer weiter steigt, empfiehlt er natürlich auch seinen wohlhabenden Kundinnen, dass sie bei den Schwestern Flöge die neueste und angesagteste Mode bekommen können. Klimts Bilder machen Flöges Mode eigentlich zu Ikonen, und ihr Salon öffnet ihm Türen zu Auftraggeberinnen. Also ich finde diese Symbiose zwischen den beiden, die finde ich wirklich total spannend und auch faszinierend, weil man hier wirklich mal das Gefühl hat, dass das eine gleichberechtigte Partnerschaft ist. Und damit meine ich nicht unbedingt Partnerschaft im Sinne einer Beziehung. Diese Symbiose hält 26 Jahre, nämlich bis zu Klimts Tod im Jahr 1918. Noch zum Jahreswechsel hatte er ihr eine Postkarte geschrieben, in der er ihr das Zitat »bisher glücklichste neue Jahr« wünschte, das beide so dringend gebrauchen könnten. Wenige Tage später hatte er dann einen Schlaganfall und starb am 6. Februar 1918. Emilie Flöge und ihre Nichte Helene erben einen Teil von Klimts Nachlass. Flöge bewahrt diese geerbten Stücke und Teile seiner Sammlung dann zusammen mit seiner Kleidung und anderen Dingen, darunter auch das unvollendete Bild »Die Braut«, in ihrem Klimtzimmer auf, so nennt sie das. Nach dem Ersten Weltkrieg verändert sich Wien natürlich, und mit Wien verändert sich auch die Mode. Emilie Flöge passt ihre Entwürfe an, aber ihre Grundüberzeugung der bequemen und frauenbefreienden Kleidung, die gibt sie nie auf. Und sie ist wirklich die treibende Kraft im Atelier. Denn sie muss in dieser Zeit auch nicht nur den Tod von Gustav Klimt verkraften, sondern auch den ihrer Schwester Pauline Flöge, die schon 1907 mit nur 51 Jahren gestorben ist. Ende der 20er Jahre tritt ihre Nichte Helene Donner in das Geschäft ein. Das ist also die Nichte, um die sich eben auch Gustav Klimt so viel mitgekümmert hat. Das heißt, hier kommen neue, frische Ideen mit ins Modehaus. Aber Schwester Helene stirbt dann 1936 im Alter von 65 Jahren. Und wir sind natürlich in dieser Zeit schon mitten in der Zeit, in der in Deutschland schon Adolf Hitler regiert. Davon bleibt, wie wir wissen, natürlich auch Österreich nicht unberührt, denn 1938 erfolgt der sogenannte Anschluss Österreichs an das Dritte Reich. Und das wird für das Modehaus von Emilie Flöge wirklich zum einschneidenden Ereignis, zur Zäsur. Denn mit diesem Anschluss verliert der Salon einen Großteil seiner Kundschaft. Warum? Weil viele Frauen, die bei Flöge eingekauft haben, wohlhabende Frauen aus jüdischen Familien waren. Die werden jetzt immer mehr bedrängt, in ihren Rechten beschnitten, emigrieren oder werden verfolgt. Und damit bleibt natürlich die Kundschaft aus. Der Salon Schwestern Flöge hat zu Spitzenzeiten bis zu 80 Näherinnen beschäftigt. Aber jetzt ist Schluss mit dem Atelier und der großzügigen Verkaufsfläche. Der Salon selbst schließt und Emilie Flöge zieht jetzt mit ihrer Nichte Helene in eine Wohnung in der Ungargasse, wo sie dann im kleineren Rahmen weiterarbeiten. Auch das Klimmzimmer zieht mit um, aber die Wohnung brennt 1945 aus. Und dabei gehen große Teile der Textilien- und Trachtensammlung von Emilie Flöge verloren. Und in den Flammen verbrennen auch die Erinnerungsstücke, die sie von Gustav Klimt besessen hat. Emilie Flöge ist 71 Jahre alt, als sie die Reste ihres Lebenswerks und all ihre Erinnerungsstücke an Gustav Klimt an die Flammen verliert. An ein Comeback ist jetzt natürlich nicht mehr zu denken. Emilie Flöge stirbt am 26. Mai 1952 in Wien im Alter von 77 Jahren. Sie wird in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt und dort liegt sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihren Schwestern. Auch ihre Nichte Helene wird dort begraben. Heute wird sie oft in einem Atemzug mit Gustav Klimt genannt, meist als seine Muse, als eine Gefährtin, aber Emilie Flöge war mehr als das. Sie war eine sehr kreative Modemacherin, sie schuf revolutionäre Mode und sie war eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und ihr Werk steht für sich. Das war die Biografie von Emilie Flöge, Modeschöpferin, Unternehmerin und Pionierin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr in den Shownotes die Links zu Steady und PayPal, um meine Arbeit zu unterstützen. Gedanken zur Episode und Vorschläge für künftige Folgen könnt ihr mir unter feedback@herstoryport.de zukommen lassen oder via Instagram. Dort findet ihr mich unter @herstory_pod. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Herstory. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Thank you.